Willkommen auf Crime Time. Heute mit Pfingstschmerz, einem Kriminalroman von Heike Mantei und Heike Petersen. Simon Köhler hatte eine Frau, eine Geliebte und Zahnschmerzen. Als am Pfingstsonntag der bestens trainierte Simon Köhler im Rettungswagen liegt, ahnt niemand, dass er wenige Minuten später tot sein wird. Zutiefst betrübt über sein Ableben ist weder seine Ehefrau noch seine Geliebte. Die eine betreibt hinter der Hamburger Reihenhausfassade einen Kuhhandel mit dem Glück. Die andere schafft trotz seiner Demütigungen und trotz intensiven Online-Datings nicht den Absprung. Als Kriminalkommissar Dammann die letzten Stunden von Simon Köhler rekonstruiert, scheinen dessen einziges Problem Zahnschmerzen gewesen zu sein. Dammann ist sicher. Köhler wurde ermordet. Prolog. Um das Glück muss man sich bemühen, das Unglück kommt von allein. Und wenn es unerwartet zuschlägt, das Unheil, ist nichts mehr, wie es zuvor schien, dachte Dammann und bremste ab, um in eine schmale Villenstraße einzubiegen, die nichts vom düsteren Ziel seines Weges ahnen ließ. Eine ziemlich ruhige Gegend hier, so sieht schlichte hanseatische Eleganz aus, stellte er fest, während er sich zwischen Linden und geparkten Autos hindurchzwängte. Die Anwohner wurden jedenfalls nicht durch die schrillen Signale von Einsatzfahrzeugen gestört. Die Menschen, die durch diese Straße befördert werden, brauchten keine eiligen Transporte mehr. Als er auf das Gelände einbog, beschlich ihn wie immer an diesem Ort ein unbehagliches Gefühl. Vom Schild »Nur für Mitarbeiter des Instituts für Rechtsmedizin« unbeeindruckt stellte er seinen Wagen auf dem Parkplatz ab. Den Rucksack über die rechte Schulter gehängt, blieb er auf dem kurzen Pfad zum Eingang stehen und atmete tief die morgendliche Luft ein. Die Sonne malte bereits scharfe Schatten auf den geschotterten Platz. Das entfernte Summen von Autoreifen verriet die Großstadt. Das langgezogene Pfeifen eines Vogels hob die feiertägliche Stille hervor. Er stieg die Stufen zu dem 70er-Jahre-Bau hoch und drückte die Eingangstür auf. Pflichtbewusst kramte er noch im Rucksack nach seinem Dienstausweis, als der Pförtner bereits träge nickte.
»Unten, gleich rechts, die Rechtsmedizinerin müsste da sein«,
nuschelte er und drückte den Summer. Dammann passierte eine Glastür und lief die Treppe hinunter. Der typische Leichengeruch empfing ihn, bei dem es sich allerdings um eine Mischung aus Desinfektionsmitteln, Formalin und normalem Kellermief handelte, aber für Dammann blieb es einfach Leichengeruch. Im Untergeschoss des Gebäudes wandte er sich nach rechts und versuchte sich im Dämmerlicht der Sparbeleuchtung zu orientieren. Im ganzen Haus war es gespenstisch still, der Arbeitstag hatte noch nicht begonnen. Alle Türen des langen Ganges waren geschlossen. Er ging an einer Glasscheibe vorbei, die den Blick in einen kleinen Raum mit einem Sektionstisch freigab. Er neigte den Kopf näher zur Scheibe, um trotz der Reflexionen in den Raum sehen zu können.
»Das ist nicht Ihre Leichnam, das ist Mora, unsere Moorleiche«,
schreckte ihn eine Frauenstimme auf, deren Akzent eine osteuropäische Abstammung verriet. Im Halbdunkel sah er die kräftige Gestalt von Dr. Orlena Lachmann auf sich zukommen. Die Rechtsmedizinerin streckte ihm ihre rechte Hand entgegen und schaltete gleichzeitig mit der linken die volle Beleuchtung ein. Sofort wich die beklemmende Stimmung, der Flur war in grelles Licht getaucht.
»Mein lieber Kommissario«, begrüßte sie ihn, »so früh schon unterwegs?« »Dienst ist Dienst«, entgegnete er. »Und Sie, haben Sie hier übernachtet?« »Ja, aber leider ohne Schlaf. In der Frauensprechstunde war viel los.«
Sie lächelte.
»Ich zeige Ihnen die richtige Leiche.« Er folgte ihr den Gang entlang, und wie jedes Mal bemerkte er erstaunt, wie geschmeidig sie sich trotz ihrer stämmigen Gestalt bewegte. In ihrer Nähe kam er sich besonders klein vor. Mit einer Größe von etwas über 1,60 Meter erreichte er knapp das von der Kripo geforderte Mindestmaß. Vor einer breiten Tür fingerte Orlena Lachmann in den Kitteltaschen nach einem Schlüssel.
»Seltsame Geschichte mit ihrer Leiche. Der Notarzt hat auf der Todesbescheinigung das Feld ungeklärte Todesursache angekreuzt, weil ihm der Behandlungsverlauf atypisch erschien. Ungeklärt muss dabei nicht zwingend Mord bedeuten, das wissen Sie. Es könnte sich um einen Unfall handeln, eine Vergiftung oder um Selbstmord, eben ungeklärt.«
Die Rechtsmedizinerin strahlte ihn an. Sie ging offensichtlich in ihrem Beruf auf. Damann zollte ihr großen Respekt, vor allem wegen ihrer »Frauensprechstunde«, wie sie es zu nennen pflegte. Vor einigen Jahren hatte sie eine Untersuchungsstelle für lebende Gewaltopfer initiiert und deren Leitung übernommen. Meist waren es Frauen, die zu ihr kamen, weil sie häuslichen Gewaltübergriffen ausgesetzt waren, meist regelmäßig und massiv. Wenn diese Frauen den Mut aufbrachten, ihr Leid zu offenbaren, sollten sie Hilfsangebote bekommen. Selbst wenn sie wieder in ihr Unglück zurückgingen, waren ihre Verletzungen gerichtsfest dokumentiert. Das verschaffte ihnen bei späteren Übergriffen Chancen auf einen gerechten Prozess. Wenn man Dr. Orlena Lachmann hieß, konnte sie beeindruckende Zahlen zu diesem Thema liefern, die immer zu ihrem Standardsatz führten: »Gewalt ist männlich.« Damanns Erfahrung nach konnte Gewalt durchaus von Frauen ausgehen, nur war sie meist subtiler, dafür nicht minder schwer und gemein. War das in seinem neuen Fall auch so? Er bemerkte nicht, dass die Rechtsmedizinerin innegehalten hatte und ihn mit dem Schlüsselbund in der Hand prüfend ansah.
»Haben Sie früher mal geboxt?« fragte sie unvermittelt. »Oder sind Sie auf St. Pauli Streife gegangen?«
Unwillkürlich fuhr er sich mit der rechten Hand über sein Nasenbein, das nach einem Bruch nicht wieder gerade zusammengewachsen war.
»Weder noch«,
er grinste,
»eine kleine Auseinandersetzung mit meinem jüngeren Bruder. Leider war ich ihm nicht gewachsen.« »Wenn Sie die Nase stört, empfehle ich einen serbischen Kollegen am Hanseviertel«,
erwiderte sie und kam auf das eigentliche Thema zurück.
»Meine äußere Leichenschau heute Nacht nach der Einlieferung brachte keinen Befund. Kein Messer im Rücken, keine Würgemale, nichts zu sehen. Nur die Einstiche in der Ellenbeuge vom Anlegen des Tropfes durch den Notarzt und natürlich die Strommarken von der Wiederbelebung. Laut Protokoll hat der Arzt beim Versuch der Reanimation Beta-Blocker und Adrenalin gespritzt. Die Fremdsubstanzen müssen noch geprüft werden.«
»Könnte es auf einen Behandlungsfehler des Notarztes hinauslaufen?«
fragte Dammann. Sie lachte laut auf.
»Ha, ganz sicher nicht. Den hätte er doch leicht verschleiern können, indem er den natürlichen Tod ankreuzt und unter näheren Angaben Herzversagen schreibt. Das Herz versagt schließlich immer, wenn es auf den Weg in den Tod geht, und der Leichnam wäre ohne weitere Beschau freigegeben worden.«
Sie schloss die Tür zu einem Raum auf, in dem eine lange Wand von quadratischen Fächern eingenommen wurde. Aus dem Kühlraum schlug ihm der stechende Geruch nach Tod noch massiver entgegen. Einige der Metalltüren waren mit Schildchen gekennzeichnet, bei den meisten war die dafür vorgesehene Plastikhalterung leer. Offensichtlich eine unglücksarme Zeit, dachte Dammann, und folgte der Gerichtsmedizinerin, die ein unteres Fach aufzog. Zuerst kamen nackte Füße, dann der ganze entblößte Körper zum Vorschein. Die schmutzig-bräunlichen Leichenflecken bildeten ein unansehnliches Muster auf der Haut. Am Kopfende schimmerten durch eine Plastiktüte mit einem Nummernaufkleber eine Jeans und ein grünes Poloshirt.
»Da haben Sie Ihre Leiche«,
sagte Orlena Lachmann ernst. Kapitel 1 Freitag vor Pfingsten. Hellgraue Lamellen warfen ihre gestreiften Schatten auf den Schreibtisch.
Fehlt also nur die Unterschrift Ihres Mannes, Frau Köhler, dann können wir den Betrag anweisen.«
Der junge Bankangestellte zog mehrere Formularseiten aus dem Drucker und drehte sich schwungvoll zu Annette. Sie erschrak. »Wieso kann ich nicht selbst unterschreiben?« fragte sie unsicher.
»Nein, leider nicht.«
Er stand auf und drehte am Lamellenstab, so daß der Raum in ein diffuses Halbdunkel getaucht wurde. Noch im Stehen sprach er weiter.
»Wie Sie sagten, haben Sie kein eigenes Einkommen. Dann müsste schon Ihr Mann unterschreiben. Hier, ich markiere die entsprechenden Stellen.«
Er griff nach einem Textmarker und stutzte.
»Ach so, Ihr Mann ist kein Kunde dieser Bank, oder? Dann bräuchte ich auch noch eine Kopie seines Personalausweises.«
Annette sah zu ihm auf wie ein Schulmädchen, heftete ihren Blick auf seine hellblonden, feinen Haare, die etwas zu lang auf dem Hemdkragen aufstießen, und dachte fieberhaft nach. Wie konnte sie das Gespräch so wenden, dass sie allein den Kredit bekam? Sie starrte auf die korrekt sitzende rote Krawatte des Bankangestellten. Alles andere verschwamm im Grau. Der Anzug unterschied sich nicht mehr von der Schreibtischplatte. Die Lamellen des Vorhangs nahmen das schmutzige Grau des Teppichbodens auf. Sie kniff die Augen zusammen. Nein, der Teppichboden wies ein feines schwarzes Linienmuster auf.
»Frau Köhler?«
Sie zuckte zusammen. »Aber ich könnte...« setzte sie an. Dann verstummte sie. Der Mann ihr gegenüber hatte sich deutlich geäußert. Ohne Simons Unterschrift würde sie keinen Kredit bekommen, bei dieser Bank jedenfalls nicht.
»Wenn Sie noch Fragen haben, hier, ich gebe Ihnen meine Karte. Rufen Sie mich gerne an.«
Zögernd erhob sie sich und steckte die Karte in ihre Handtasche. In ihrem Kopf rotierte nur ein einziger Gedanke. »Was mache ich nun?« Während sie seinen Händedruck zur Verabschiedung nur lasch erwiderte, blickte sie ihm direkt in die Augen. Selbst sein Blick schien grau verhangen. Sie wandte sich ab und verließ mit schnellen Schritten den durch Milchglaswände abgetrennten Bereich. In der langgestreckten Schalterhalle blieb sie zweifelnd stehen. Sie hatte fest geglaubt, die Bank mit dem Kredit in der Tasche wieder zu verlassen. In den paar tausend Euro sah sie keine Schwierigkeit, mit dem Neubau der Heizungsanlage war ihr ein guter Grund eingefallen. Stattdessen musste sie sich von dem Banker mit dem selbstgefälligen Grinsen für unmündig erklären lassen. Fehlt nur die Unterschrift ihres Mannes. Sie sah auf die Uhr. Keine Viertelstunde hatte das Gespräch gedauert. Jetzt war sie abgefertigt, einfach so abserviert.
Die Unterschrift ihres Mannes. Was bildete sich dieser arrogante Schnösel überhaupt ein? Die Unterschrift ihres Mannes.
Zorn stieg wie eine heiße Welle in ihr auf. Warum ließ sie sich so brav immer dahin dirigieren, wohin andere sie haben wollten? Warum saß nicht einmal sie am Steuer und bestimmte selbst die Richtung? Jeder Bankangestellte hat nicht nur Vorschriften, sondern auch Spielräume, war sie sich sicher. »Entschuldigung, stehen Sie hier an?« wurde sie von einer Mutter mit einem weinenden Säugling auf dem Arm angesprochen. »Nein, nein«, antwortete sie abwesend. Als hätte ihr das den Anstoß gegeben, kehrte sie um und steuerte erneut auf die Milchglaswand zu. Als sie ohne anzuklopfen eintrat, blickte der Bankangestellte von seinem Computer auf und sah sie mit einer undefinierbaren Mischung aus Erwartung und Verwunderung an. Annette baute sich vor ihm auf und sagte mit leiser Stimme, »Hören Sie, ich brauche das Geld dringend.«
»Tut mir leid, ich habe meine Anweisungen«,
wies er sie schief lächelnd ab. Eindringlich richtete Annette ihren Blick auf ihn, so als wollte sie ihn hypnotisieren. »Sie können sicher sein, dass Sie das Geld jeden Monat pünktlich bekommen. Bei der langen Laufzeit von 84 Monaten sind die Raten selbst für mich Peanuts.«
»Tut mir leid«,
wiederholte er monoton und, während er hinter dem Schreibtisch hervorkam, wiederholte er den verhängnisvollen Satz.
»Sie bekommen das Geld doch. Sie brauchen nur die Unterschrift Ihres Mannes.«
Jedes Wort prallte wie ein Stein gegen ihren Kopf.
Heftig, erwiderte sie. Ich bin schon ziemlich lange volljährig und kann selbst für das einstehen, was ich tue, auch mit meiner Unterschrift.
Der Mann kam zögernd einen Schritt näher. Gezwungen höflich, aber wie an ein begriffsstutziges Kind gewandt, sagte er,
»Verstehen Sie doch, ich kann den Antrag ohne die Unterschrift Ihres Mannes nicht bearbeiten.«
Er ging weiter auf sie zu und streckte seinen Arm aus, um sie aus dem Beratungsbereich hinauszubugsieren.
»Fassen Sie mich nicht an!« fauchte sie.
»Aber Frau Köthen, Köhl«, suchte er nach ihrem Namen.
Plötzlich war er so nah, dass sie seinen Kaffeeatem roch. Sie starrte auf die rote Krawatte. Wie ferngesteuert packte sie den Krawattenknoten, funkelte in seine verhangenen Augen und sagte laut und deutlich, jedes Wort betonend,
»Passen Sie gut auf! Sie bekommen Ihr verdammtes Geld!«
Der Mann lächelte krampfhaft.
»Hören Sie, es wird für alles eine Lösung geben.
Dann verdammt noch mal finden Sie eine!«
schrie sie ihm hemmungslos ins Gesicht und griff fester in den Krawattenknoten.
»Und zwar sofort!«
In diesem Moment öffnete sich die Milchglastür und ein älterer, gedrungen wirkender Mann im Anzug kam mit eiligen Schritten herein.
»Gibt es Probleme?«
Die Frage war offensichtlich an seinen Kollegen gerichtet, dennoch ging er geradewegs auf Annette zu.
»Nein, gar nicht, überhaupt nicht«,
stammelte sie. Noch bevor sie verschwinden konnte, nahmen die beiden Männer sie zwischen sich und zerrten sie in die Schalterhalle.
»Ich gehe schon, bitte lassen Sie mich los«,
zischte Annette.
»Natürlich«, sagte der ältere Bankangestellte, »gleich lassen wir sie los.«
Mit festem Griff wurde sie den endlosen Weg bis zum Ausgang geschoben. Vor der automatisch öffnenden Tür fing sie noch den erstaunten Blick der Mutter mit dem schreienden Säugling auf. Dann schloss sich die Glastür hinter ihr. Grell blitzte ihr die Sonne über der Binnenalster entgegen.
»Weg hier«,
dachte sie benommen und rannte los, als hätte sie die Bank überfallen. Sie hastete die Einkaufsstraßen entlang, ohne einen Blick auf die Sommermode in den Schaufenstern zu werfen. In der Spitaler Straße verließ sie die Ausdauer allmählich. Warm war ihr in dem tiefblauen Bläser, den sie angezogen hatte, um sich in der Bank einen geschäftsmäßigen Anstrich zu geben. Aber sie nahm sich nicht die Zeit, ihn auszuziehen. Die meisten Menschen in den Straßencafés waren sommerlich gekleidet, sicher Touristen. Um einen Tisch hockten, in ein Gespräch vertieft, dicht nebeneinander vier Männer in Anzügen. Sie seufzte. Die brauchten keine Unterschrift ihrer Frauen. Niemand würde es wagen, einen Geschäftsmann derartig zu behandeln. Aber mit ihr konnte man das machen. Vielleicht sollte sie wieder als Erzieherin einsteigen, wenigstens halbtags. Simon würde Widerstand leisten, da war sie sich sicher, denn in dem Job verdiente sie so jämmerlich wenig, dass es sich nicht lohnen würde, finanziell jedenfalls. Das war zumindest das Argument, mit dem er seine Bequemlichkeit kaschierte. Außerdem erforderte ihr aktuelles finanzielles Problem eine schnelle Lösung. Auf der riesigen Anzeigetafel im Hauptbahnhof suchte sie hektisch ihren Vorortzug. Abfahrt in 2 Minuten. Sie rannte die Treppen hinunter und mit dem
»Zurückbleiben, bitte!«
schlüpfte sie in das Abteil. Das Shirt klebte an ihrem Rücken, sie keuchte, ihr Mund fühlte sich rau an. Simon hatte recht, sie sollte mehr Sport treiben. Dann würde ein bescheidener Spurt sie nicht dermaßen außer Atem bringen. Auf der Sitzbank kauernd ließ sie die letzten Minuten in der Bank wie einen Videoclip im Kopf vor sich ablaufen. Nein, das war nicht sie gewesen, die diesen arroganten Schnösel am Schlipsknoten gepackt und angeschrien hatte. Der Gedanke an den peinlichen Auftritt schnürte ihr die Kehle zu. Sie war doch in ihrem Leben immer beherrscht gewesen. Nichts konnte sie aus der Ruhe bringen, nicht mal Antonias ständige Trotzanfälle. Niemals
fiel sie irgendwo auf. Nie musste sie in Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. »Wer schreit, hat Unrecht«, hatte sie zu Simon gesagt, wenn er meinte, sich lautstark durchsetzen zu müssen. Sie sank immer weiter in sich zusammen. Ihre Muskeln krümmten sich, als wäre jegliche Selbstachtung aus ihrem Körper entwichen. Sie bemerkte, wie ihr das Wasser in die Augen stieg. Unauffällig wischte sie mit dem Handrücken die Tränen weg. Der Nachgeschmack des abscheulichen Bankerlebnisses blieb. Durch die Scheiben des Zugs sah sie die hohen Bürogebäude der Hamburger Innenstadt vorbeigleiten. Sie grübelte, wie sie ohne Kredit zu 20.000 Euro kommen sollte. Und ohne dass Simon davon erfuhr. Den Kreditantrag konnte sie ihm unmöglich vorlegen. Dazu müsste sie alles beichten und riskierte zweifellos, dass er ihr mindestens die nächsten 20 Jahre wegen ihres Fehlverhaltens Vorwürfe machen würde. Selbst das würde sie in Kauf nehmen, wenn er die Unterschrift leistete. Aber sie konnte seine Reaktion mit Sicherheit voraussagen.
»Rede mit deiner Mutter, schenk ihr reinen Wein ein.«
Verschwitzt klebte sie auf dem Sitz und starrte durch die schmutzige Scheibe. Von dem älteren Mann neben ihr strömte ein schwerer Schweißgeruch aus. Angeekelt versuchte sie, ein Stück von ihm abzurücken. Dann blätterte er geräuschvoll eine Zeitung auf. Sie drückte sich noch weiter an die Fensterseite. Vielleicht konnte sie jemanden um das Geld bitten? Da käme höchstens ihre Mutter in Frage, aber an die würde sie sich keinesfalls wenden können. Die war schließlich die Ursache ihres Problems. Konnte sie irgendetwas verkaufen? Aber nicht einmal der Erlös ihres gesamten Schmucks würde die Summe annähernd erreichen. Simons Lebensversicherung vielleicht? Konnte man die überhaupt auflösen? Sie kannte nicht einmal die Versicherungssumme. Der Kreditantrag steckte noch in ihrer Handtasche. Es hatte sich so einfach angehört. 20.000 Euro für nur 4,5% Zinsen im Jahr, vollständige Auszahlung der Summe, zahlbar in 84 Monatsraten. Die Kreditraten hätte sie abzwacken und im Haushaltsbuch irgendwie verstecken können, ohne dass es Simon bei seinen Kontrollen aufgefallen wäre. Resigniert zuckte sie mit den Schultern. Geräuschvoll schloss sie die Haustür zu ihrem Reihenhaus auf. Reihen-Endhaus, wie Simon stets beharrlich betonte, als ob der Unterschied zu den mittleren Häusern viel ausmachen würde. Sie wollte schnell die Waschmaschine starten. Die beiden Jungen sorgten allein schon für riesige Wäscheberge und dann Antonia vom Kindergarten abholen. Gerade als sie die Schmutzwäsche sortierte, klingelte es an der Tür. Vorsichtig sah sie durch das Badfenster. Von dort konnte man jeden Klingler erkennen, wenn er nicht zu nah an der Haustür stand. Sie sah jedoch nur den leeren Vorgarten. Die verblühten Überreste der letzten Tulpen erinnerten sie daran, dass sie dringend Ordnung schaffen musste, bevor ihre Mutter am Sonntag eine kritische Bemerkung machen konnte. Es klingelte Sturm. Annette lief die Treppe hinunter, die Wäschewanne unter den Arm geklemmt und öffnete. Ihre Mutter.
»Hallo, Liebes, ich sehe gerade, dein Fingerhut blüht wunderschön. Oder hast du in diesem Jahr gar nicht die hübschen Petunien gepflanzt wie sonst?«
»Hab ich noch nicht geschafft, komm doch rein«, antwortete Annette ergeben, stellte die Wanne auf den Treppenabsatz und ließ sich von ihrer Mutter kurz umarmen. Dann drehte sie sich um und ging in die Küche. Ihre Mutter folgte ihr.
»Du kannst noch deine Waschmaschine einwerfen und ich mache uns einen Kaffee«,
übernahm sie das Kommando. Annette nickte nur. Als sie aus dem Keller wieder nach oben kam, blubberte die Kaffeemaschine. Die Becher standen bereit und auf dem Tisch lag ein weißer Hochglanzprospekt, goldfarben beschriftet. »Reisen mit maritimer Eleganz«.
»Schau mal, ich war gerade im Reisebüro in der Nähe. Sie haben sich auf Kreuzfahrten spezialisiert. Hier ist ein Katalog von der Queen Mary II, ein wunderbares Schiff, eins der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt.«
Pflichtschuldigst warf Annette einen Blick auf die bunten Bilder, dann auf ihre Mutter.
Simon sagte immer, er brauche sich nur ihre Mutter anzuschauen, wenn er wissen wolle, wie sie selbst im Alter aussehen würde. Hella hatte sich erstaunlich gut gehalten. Nicht mal das Übergewicht störte ihn an seiner Schwiegermutter. An Annette schon. Früher hatte er sie wegen ihrer überzähligen Kilos aufgezogen. Dann waren seine Bemerkungen bissiger geworden. Inzwischen sagte er nichts mehr dazu. Hella hatte eine für ihr Alter verblüffend faltenfreie Haut, außerdem Zeit für regelmäßige Friseurbesuche und genug Geld für die Auswahl problemzonenkaschierender Garderobe.
»Günther und ich planen diese Weltreise hier. Schau mal, Anfang Oktober startet das Schiff in Southampton. Die ganze Strecke werden wir uns nicht leisten können, aber die einzelnen Teilabschnitte kosten jeweils ungefähr 22.000 Euro pro Person in der Zweierkabine außen mit Balkon für gut 2 Wochen.«
Annette stand auf und schenkte Kaffee in die bunten Becher. »Jetzt kommt's«, dachte sie.
»Das Geld müsste doch beim Verkauf meiner Aktien ungefähr herauskommen, oder?«
Hella sah sie fragend an. »Aber du könntest mehr Gewinn machen, wenn du noch etwas abwartest«, sagte Annette so ruhig wie möglich.
»Mehr brauche ich nicht, aber in jedem Fall 22.000 Euro müssen es sein, oder vielleicht ist noch 1.000er für Klamotten drin. Hier, sieh mal«,
Hella blätterte im Prospekt.
»Wie aufgedonnert, die beim Abendessen sitzen, da muss ich mich auch entsprechend ausrüsten.«
Annette nahm den aufgeschlagenen Katalog, den Hella ihr in die Hand drückte, kaum richtig wahr. Wie sollte sie ihrer Mutter nur erklären, dass sie tief in den roten Zahlen steckte?